Als ich die folgenden Seiten oder jedenfalls den größten Teil davon schrieb, wohnte ich eine Meile weit von meinem nächsten Nachbar entfernt in einem Haus, das ich mir selbst am Ufer des Waldenteiches in Concord, Massachusetts gebaut hatte, allein im Walde, und verdiente meinen Lebensunterhalt einzig mit meiner Hände Arbeit. Dort lebte ich 2 Jahre und 2 Monate lang. Jetzt bin ich wieder in die Zivilisation zurückgekehrt. Ich würde meine Angelegenheiten der Aufmerksamkeit meiner Leser nicht aufdrängen, wenn nicht von meinen Mitbürgern über meine Lebensweise die genauesten Erkundigungen eingezogen worden wären. Erkundigungen so eingehender Art, dass man sie fast als unverschämt bezeichnen könnte, wenn nicht die Verhältnisse sie natürlich und angemessen erscheinen ließen. Die einen fragten mich, was ich gegessen, ob ich mich nicht einsam gefühlt, mich nicht gefürchtet habe und so weiter. Andere wünschten zu wissen, welchen Teil meines Einkommens ich zu wohltätigen Zwecken verwendet habe, und wieder andere, die große Familien hatten, interessierten sich dafür, wie viele arme Kinder ich unterstützte. Ich bitte deshalb diejenigen meiner Leser, welche kein besonderes Interesse an mir nehmen, um Entschuldigung, wenn ich versuche, einige dieser Fragen in diesem Buch zu beantworten. Ich bin ziemlich viel in Concord herumgekommen, und überall in den Läden, den Schreibstuben und auf dem Feld schienen mir die Einwohner auf tausenderlei merkwürdige Weise ihre Sünden abzubüßen. Was man so hört von Brahmanen, welche sich der Hitze von 4 Feuern aussetzen und der Sonne ins Antlitz schauen, die sich mit dem Kopf nach unten über Flammen hängen, über ihre Schulter nach dem Himmel blicken, bis es ihnen unmöglich wird, wieder ihre natürliche Stellung einzunehmen, während infolge ihres verdrehten Halses nur Flüssigkeiten in den Magen gelangen können, die an einen Baum angekettet ihr Leben verbringen, auf dem Bauche kriechend wie Raupen weite Reiche durchmessen oder mit einem Bein auf der Spitze einer Säule stehen. Selbst diese Ausdrucksformen bewusster Reue sind kaum unglaublicher und erstaunlicher als die Szenen, deren Zeuge ich täglich bin. Die 12 Arbeiten des Herkules sind Kleinigkeiten im Vergleich mit denen, welche meine Nachbarn unternehmen. Denn jene waren nur 12 und sie hatten ein Ende. Aber ich konnte noch nie bemerken, dass diese Leute ein Ungetüm einfingen oder eine Arbeit zu Ende brachten. Sie haben keinen Freund Iolaos, der mit glühenden Eisen die Hälse der Hydra versenkt, sondern sobald ein Kopf zerschmettert ist, wachsen 2 neue nach. Ich sehe junge Leute, meine Mitbürger, deren Unglück es ist, Güter, Häuser, Scheunen, Vieh- und Ackergeräte geerbt zu haben, denn solche Dinge sind leichter zu haben, als wieder loszuwerden. Besser wären sie auf offener Weide geboren und von einer Wölfin gesäugt worden, dann hätten sie mit klareren Augen gesehen, in welchem Feld zu arbeiten sie berufen sind. Einige von euch sind, wir wissen es alle, arm, finden es hart zu leben und müssen hier und da sozusagen nach Luft schnappen. Ich bezweifle nicht, dass mancher, der dies Buch liest, nicht imstande ist, all die Mittagessen, die er in Wirklichkeit schon eingenommen hat, oder die Kleider und die Schuhe, die schon abgetragen sind, zu bezahlen, und dass er bis zu dieser Seite nur gekommen ist, weil er zum Lesen geborgte oder gestohlene Zeit verwendet, 1 Stunde, um die er seine Gläubiger betrügt. Ich sehe es wohl, denn mein Blick ist durch die Erfahrung geschärft, was für ein niedriges, kriechendes Leben ihr führt. Immer auf der Lauer, bemüht, in Stellung und aus den Schulden herauszukommen, aus dem uralten Sumpf, den die Lateiner Aes Alienum nannten, anderer Leute Erz, denn einige ihrer Münzen waren aus Erz verfertigt. Ihr lebt und sterbt und werdet begraben von anderer Leute Erz, ihr, die ihr immer zu bezahlen, morgen zu bezahlen versprecht und heute insolvent sterbt. Die ihr auf jede Weise, nur nicht durch Gesetzesübertretungen, auf die Gefängnisstrafe droht, versucht, bevorzugt zu werden und Kunden zu bekommen, die ihr lügt und schmeichelt, eure Stimmen abgebt und euch in eine Nussschale von Höflichkeit zusammenzieht oder euch zu einer Atmosphäre dunstiger Großmut ausdehnt, nur um euren Nächsten dazu zu bringen, dass ihr ihm die Schuhe, den Hut, den Wagen machen oder für ihn die Kolonialwaren einführen dürft. Die ihr euch krank macht, damit ihr etwas habt, was ihr für Zeiten der Krankheit zurücklegen könnt, etwas, was man in einer alten Kommode oder in einem Strumpf hinter dem Wandbewurf oder sicherer auf der Bank versteckt. Auf das Wo, wie viel oder wie wenig kommt es nicht an. Ich wundere mich oft darüber, dass wir so, ich möchte fast sagen, leichtfertig sein können uns um die grobe, aber etwas ferner liegende Form der Negersklaverei zu bekümmern, wo es so viele strenge und schlaue Herren gibt, die sowohl den Süden wie den Norden in Sklavenketten gefangen halten. Es ist hart, unter einem südlichen Sklavenaufseher, härter unter einem nördlichen zu stehen. Am schlimmsten aber, wenn wir unsere eigenen Sklavenaufseher sind. Da redet man vom Göttlichen im Menschen. Betrachtet doch den Fuhrmann, der zu Markt fährt bei Tag oder bei Nacht. Wo rührt sich in ihm die Gottheit? Seine höchste Pflicht besteht darin, seine Pferde zu füttern und zu tränken. Was liegt ihm an seiner Bestimmung? Fährt er nicht für Herrn Kschaftelhuber? Wie göttlich, wie unsterblich ist der? Seht, wie er sich duckt und kriecht. Wer sich abmüht den ganzen Tag, nicht um unsterblich oder göttlich, sondern der Sklave und Gefangene seiner eigenen Meinung über sich zu sein. Ein Ruhm, den er sich durch seine Taten erwirbt. Die große Masse der Menschen führt ein Leben voll Verzweiflung. Was man so Resignation nennt, ist bestätigte Verzweiflung. Aus der Verzweiflung der Stadt zieht man in die Verzweiflung des Landes hinaus und tröstet sich an der Tapferkeit von Sumpfotter und Bisamratte. Eine stereotype, wenn auch unbewusste Verzweiflung ist selbst unter dem versteckt, was man gewöhnlich Vergnügungen und Unterhaltungen der Menschen nennt. Spiel steckt keines darin, denn das kommt nach der Arbeit. Es ist aber ein Kennzeichen der Vernunft, dass man nichts Verzweifeltes unternimmt. An 1000 einfachen Proben können wir sehen, ob unser Leben das Richtige ist. Dieselbe Sonne, welche meine Bohnen zur Reife bringt, beleuchtet zugleich ein ganzes System von Weltkörpern gleich unserer Erde. Hätte ich rechtzeitig daran gedacht, so wären einige Fehler vermieden worden. Solche Erleuchtung besaß ich nicht, als ich die Bohnen harkte. Wie wunderbar sind die Dreiecke, deren Spitzen von Sternen gebildet werden. Wie viele und verschiedene Wesen betrachten sie im gleichen Moment aus den bunten Wohnungen des Weltalls. Die Natur und das menschliche Leben sind so verschiedenartig wie unsere Konstitution. Wer kann sagen, welche Aussicht das Leben einem anderen bietet? Könnte es ein größeres Wunder geben, als wenn es uns ermöglicht wäre, einen Augenblick mit den Augen der anderen zu sehen? Alle Jahrtausende der Welt würden wir in einer Stunde durchleben, ja alle Welten der Jahrtausende, Geschichte, Dichtkunst, Mythologie. Ich habe über die Erfahrung anderer nichts gelesen, das so viel Erstaunliches und Belehrendes mitteilen könnte. Den größeren Teil von dem, was meine Mitbürger gut nennen, halte ich innerlich für schlecht. Und wenn ich irgendetwas bereue, so ist es höchstwahrscheinlich mein gutes Betragen. Von welchem Dämon war ich besessen, dass ich mich so gut benahm? Du kannst so weise sprechen wie nur möglich, alter Mann, der du 70 Jahre lang nicht ohne eine gewisse Ehre gelebt hast. Ich höre eine unwiderstehliche Stimme, die mich von all dem weglockt. Eine Generation verlässt die Unternehmungen der anderen wie gestrandete Schiffe. Wir sollten mehr Vertrauen haben, gerade nur so viel Sorge uns selbst widmen, wie wir aufrichtig anderen zuwenden. Die Natur passt sich ebenso gut unserer Schwäche wie unserer Stärke an. Die unaufhörliche Aufregung und Sorge vieler Menschen ist eine fast unheilbare Krankheitsform. Wir übertreiben die Wichtigkeit von allem, was wir tun, und wie vieles geschieht doch ohne uns. Und wenn wir krank wären? Wie passen wir auf? Wie entschlossen sind wir, ja nicht auf Treu und Glauben zu bauen, wenn wir es vermeiden können? Wie liegen wir auf der Lauer bei Tag und bei Nacht? Ungern nur sagen wir unser Nachtgebet und zögernd überlassen wir uns der Ungewissheit. So heftig fühlen wir den Drang zu leben, dass wir das Leben anbeten und die Möglichkeit einer Änderung leugnen. Nur so geht es, sagen wir. Es geht aber auf so vielerlei Weise, als wir Radien von einem Zentrum ziehen können. Jede Veränderung erscheint uns als ein Wunder. Doch vollzieht sich so ein Wunder jeden Augenblick? Konfuzius sagte, zu wissen, dass wir wissen, was wir wissen, und dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen, das ist wahres Wissen. Wenn ein Mensch einmal dahin gelangt sein wird, ein Ergebnis seiner Fantasie als Ergebnis seines Verstandes zu erkennen, so werden meiner Voraussicht nach alle Menschen schließlich ihr Leben auf dieser Basis aufbauen. Lasst uns einmal betrachten, um was sich die erwähnte Sorge und Unruhe dreht und in welchem Maße es nötig ist, dass wir uns beunruhigen oder wenigstens vorsehen. Es wäre von einigem Vorteil, ein bedürfnisloses Grenzleben zu führen, wenn auch inmitten äußerlicher Zivilisation, bloß um zu erfahren, welches die gröberen Lebensbedürfnisse sind und auf welche Weise man zu ihnen gekommen ist. Oder alte Geschäftsbücher der Kaufleute zu durchblättern, um zu sehen, was die Menschen am häufigsten kauften, was vor allem auf Lager geführt werden musste. Denn die Fortschritte von Jahrhunderten haben nur geringen Einfluss auf die Grundgesetze der menschlichen Existenz gehabt, wie unsere Skelette wahrscheinlich nicht von denen unserer Vorfahren zu unterscheiden sind. Unter dem Worte Lebensbedürfnisse verstehe ich alles, was der Mensch sich durch seine Bemühungen erwirbt, was von Anfang an für sein Leben so wichtig war oder es durch langen Gebrauch wurde, dass nur wenige Menschen, wenn überhaupt jemand, sei es aus Wildheit, Armut oder Philosophie, je versuchten, sich ohne dasselbe zu behelfen. Für viele Wesen gibt es in diesem Sinne nur ein Lebensbedürfnis, die Nahrung. Für den Büffel der Prärie bedeutet sie ein paar Quadratzoll schmackhaften Grases und ein Trunk Wasser, vielleicht auch den Schutz des Waldes und den Schatten des Berges. Kein Tier bedarf mehr als Nahrung und Obdach. Die Lebensbedürfnisse des Menschen in unserem Klima lassen sich ziemlich genau unter die Rubriken Nahrung, Wohnung, Kleidung und Brennmaterial verteilen. Denn nicht bevor wir uns dieser Dinge versichert haben, sind wir bereit, an die wahren Probleme des Lebens mit Freiheit und einiger Aussicht auf Erfolg heranzutreten. Das meiste von dem, was man unter dem Namen Luxus zusammenfasst, und viele der sogenannten Bequemlichkeiten des Lebens, sind nicht nur zu entbehren, sondern geradezu Hindernisse für den Aufstieg des Menschengeschlechtes. Was Luxus und Bequemlichkeiten anbelangt, so haben die Weisesten immer ein einfacheres und ärmlicheres Leben geführt als die Armen. Niemand war ärmer an äußeren Reichtümern als die alten chinesischen, indischen, persischen und griechischen Philosophen, niemand aber auch so reich an Innern. Wir wissen nicht viel von ihnen. Merkwürdig ist, dass wir so viel von ihnen wissen. Das Gleiche lässt sich von den neueren Reformatoren und Wohltätern der Menschheit sagen. Nur von dem günstigen Standpunkt aus, den wir freiwillige Armut nennen, kann das menschliche Leben unparteiisch und vernünftig beurteilt werden. Die Frucht eines Luxuslebens ist Luxus, sei es im Ackerbau, im Handel, in Literatur oder Kunst. Heutzutage gibt es Professoren der Philosophie, aber keine Philosophen. Es lässt sich trefflich darüber dozieren, wie trefflich man einst sein Leben verbrachte. Um ein Philosoph zu sein, ist es nicht genug, geistreiche Gedanken zu haben oder eine Schule zu gründen, sondern man muss die Weisheit so lieben, dass man nach ihr lebt. Ein Leben der Einfachheit, der Unabhängigkeit, der Großmut und des Vertrauens. Man muss einige der Lebensrätsel nicht theoretisch, sondern praktisch lösen. Der Erfolg großer Gelehrter und Denker ist gewöhnlich ein Höflingserfolg, kein königlicher, männlicher. Mithilfe ihres Anpassungsvermögens drücken sie sich kümmerlich durchs Leben, wie es ihre Väter taten, und sind nach keiner Richtung hin die Erzeuger einer edleren Menschenrasse. Warum aber degenerieren die Menschen immer? Was verursacht das Aussterben von Familien? Welcher Art ist der Luxus, der Nationen entnervt und zerstört? Sind wir sicher, dass nichts davon in unserem eigenen Leben ist? Der Philosoph eilt seiner Zeit voraus, auch in seiner äußeren Lebensweise. Er wohnt nicht, nährt, kleidet und wärmt sich nicht wie seine Zeitgenossen. Wie kann jemand ein Philosoph und doch nicht imstande sein, seine Lebenswärme besser zu bewahren als die anderen Leute? Wenn der Mensch durch die verschiedenen besprochenen Methoden warm gehalten wird, was braucht er dann zunächst? Gewiss nicht noch mehr Wärme von der gleichen Art, wie mehr und reichere Nahrung, größere und prächtigere Häuser, feinere und zahlreichere Kleider, mehr anhaltendere und ausgiebigere Heizungen und so weiter. Wenn er die Dinge hat, die zum Leben nötig sind, so gibt es noch andere Bestrebungen, als sich um das Überflüssige zu bemühen. Es steht ihm jetzt frei, sich dem Leben selbst zuzuwenden, da er von der niederen Arbeit beurlaubt ist. Der Boden scheint für den Samen geeignet zu sein, denn der Keim, den der Mensch hinabsenkte, hat Wurzel gefasst. Jetzt darf er vertrauensvoll nach oben streben. Warum hat sich der Mensch so tief in der Erde eingewurzelt, wenn er nicht im gleichen Verhältnis dem Himmel über sich entgegenwachsen will? Die edleren Pflanzen werden nach den Früchten geschätzt, die sie schließlich in Sonne und Licht fern von der Erde zeitigen. Man behandelt sie nicht wie die niederen Nährpflanzen, die oft auch wenn sie mehrjährig sind, nur so lang gezogen werden, bis ihre Wurzel ausgewachsen ist, ja, deren oberer Teil oft ganz weggeschnitten wird, so dass die meisten Leute sie in ihrer Blütezeit gar nicht kennen würden. Ich habe nicht vor, kräftigen und mutigen Naturen Vorschriften zu machen, solchen, die, sei es im Himmel oder in der Hölle, für sich selbst zu sorgen wissen, die großartiger bauen und verschwenderischer leben als die Reichsten und dabei doch nicht verarmen, die selbst nicht wissen, auf welchem Fuß sie leben, wenn es solche gibt, wie die Sage geht. Auch jenen nicht, die Aufmunterung und Begeisterung gerade in den gegenwärtigen Zuständen finden und dieselben mit der Zärtlichkeit und dem Enthusiasmus Liebender hegen. In gewissem Sinne rechne ich mich selbst unter diese Zahl. Ich spreche auch nicht zu denen, die sich, unter welchen Umständen es auch sei, gut beschäftigen und sich darüber klar sind, ob sie sich gut beschäftigen oder nicht. Nur zu der Masse jener Menschen spreche ich, die unzufrieden sind und sich vergeblich über die Härte des Schicksals oder der Zeiten beklagen, während sie beides doch verbessern könnten. Manche sind deswegen ungemein heftig und untröstlich in ihren Klagen, weil sie, wie sie behaupten, ihre Pflicht tun. Ferner denke ich an die scheinbar wohlhabende, aber bemitleidenswerteste und ärmste Klasse von allen. Die Menschen, welche Geld aufgehäuft haben und nicht wissen, wie sie es gebrauchen oder wieder anbringen sollen, und die damit selbst ihre goldenen oder silbernen Ketten schmiedeten. Es ist leicht zu erraten, dass ich den ganzen Vorteil, welcher darin besteht, überflüssiges Eigentum als Vorratsfonds für die Zukunft aufzuspeichern, soweit er das Individuum angeht, einfach auf die Möglichkeit der Bestreitung der Leichenkosten reduziere. Vielleicht ist aber der Mensch gar nicht gehalten, sich selbst zu begraben. Dies weist auf einen wichtigen Unterschied zwischen dem zivilisierten Menschen und dem Wilden hin. Zweifellos meinen jene es gut, welche das Leben eines zivilisierten Volkes zu einer Institution machen, in welcher das Leben des Einzelnen zum großen Teil absorbiert wird, um das der Rasse zu erhalten und zu vervollkommnen. Ich möchte aber zeigen, durch welches Opfer dies gegenwärtig erreicht wird und andeuten, dass wir eventuell so leben könnten, dass wir den ganzen Vorteil sichern, ohne die Nachteile erleiden zu müssen. Was versteht ihr darunter, wenn ihr sagt, die Armen habt ihr immer bei euch? Oder die Väter haben Herlinge gegessen, aber den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht der Herr, solch Sprichwort soll nicht mehr unter euch gehen in Israel. Siehe, alle Seelen sind mein. Des Vaters Seele ist sowohl mein wie des Sohnes Seele. Welche Seele sündiget, die soll sterben. Wenn ich meine Nachbarn, die Farmer von Concord, betrachte, die wenigstens so wohlhabend sind wie die anderen Klassen, so finde ich, dass sie meistens 20, 30, auch 50 Jahre lang gearbeitet haben, um die wirklichen Eigentümer ihrer Farm zu werden, die sie gewöhnlich mit einer Schuldenlast geerbt oder mit geborgtem Geld gekauft haben. Ein Drittel ihrer mühseligen Arbeit dürfen wir als Preis für das Haus ansehen, aber gewöhnlich ist es noch gar nicht bezahlt. Allerdings übersteigen die Belastungen oft den Wert des Gutes, so dass dieses selbst zu einer großen Belastung wird, und doch nehmen die Leute die Erbschaft an, weil sie, wie sie sagen, gut damit bekannt sind. Auf meine Nachfrage bei den betreffenden Behörden erfahre ich zu meiner Überraschung, dass dieselben nicht imstande sind, ein halbes Dutzend Einwohner aufzuzählen, die ihre Farm schuldenfrei besitzen. Wer die Geschichte dieser Heimstätten kennenlernen möchte, der wende sich an die Bank, auf welcher sie verpfändet sind. Der Mann, der wirklich mit seiner Arbeit für sein Besitztum bezahlt hat, ist so selten, dass jeder Nachbar auf ihn mit Fingern deuten kann. Ich bezweifle, ob es drei solcher Männer in Concord gibt. Was von den Kaufleuten gesagt wird, dass eine ungeheure Majorität, fast 97%, keinen Erfolg hat, lässt sich ebenso wahr von den Farmern behaupten. Was die Kaufleute anbelangt, so behauptete ein diesem Stande angehöriger Bekannter, dass ein großer Teil ihrer Bankrotte nicht wirkliche pekuniäre Bankrotte, sondern bloße Zahlungseinstellungen seien, weil es unbequem sei, den eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen. Das heißt, ihr moralischer Charakter macht Bankrott. Das wirft ein noch viel schlimmeres Licht auf die Sache und legt außerdem den Gedanken nahe, dass es selbst den übrigen drei nicht gelingt, ihre Seele zu retten, sondern dass sie möglicherweise in schlimmerem Sinne bankrott sind als die, welche ehrlich in Konkurs gerieten. Bankrott und Zahlungsverweigerung sind die Sprungbretter, von denen aus ein großer Teil unserer Zivilisation seine Turnkünste und Purzelbäume ausführt, während der Wilde auf der unelastischen Planke der Hungersnot steht. Die Middlesexer Viehausstellung aber findet alljährlich glanzvoll statt, als ob alle Gelenke der landwirtschaftlichen Maschine wohl geschmiert wären. Der Landmann versucht, das Problem des Lebensunterhaltes durch eine Formel zu lösen, welche komplizierter ist als das Problem selber. Um seine Schuhriemen zu verdienen, spekuliert er in Viehherden. Mit äußerster Schleue stellt er mit einer haarfeinen Feder die Falle, in der er Wohlstand und Unabhängigkeit zu fangen gedenkt. Aber sobald er sich umdreht, tritt er mit seinem eigenen Fuß hinein. Das ist der Grund, warum er arm ist. Und aus ähnlichen Gründen sind wir alle arm an Annehmlichkeiten, welche der Wilde genießt, obschon wir von Luxus umgeben sind. Wie Chapman singt, nach irdischer Größe nur trachtet die falsche Gesellschaft der Menschen und hat so in Dunst uns gelöset die herrlichsten himmlischen Güter. Hat aber der Farmer sein Haus im Besitz, so ist er unter Umständen dadurch nicht reicher, sondern ärmer. Und das Haus besitzt ihn, nicht aber er das Haus. Meiner Ansicht nach war der Einwand, den Momus gegen das Haus der Minerva erhoben hatte, ein sehr triftiger. Er sagte nämlich, sie hat das Haus nicht beweglich gemacht, und so kann man böser Nachbarschaft nicht entgehen. Heute noch können wir den gleichen Tadel vorbringen, denn unsere Häuser sind solch schwerfällige Besitztümer, dass wir eher darin gefangen sitzen, als behaust sind. Und die schlechte Nachbarschaft, die wir vermeiden sollten, ist unser eigenes verächtliches Ich. Zwei Familien mindestens sind mir in diesem Distrikt bekannt, die seit einem Menschenalter ihre draußen auf dem Lande liegenden Häuser verkaufen und in das Dorf ziehen möchten, aber bis heute noch nicht dazu imstande waren. Erst der Tod wird sie freimachen.